Herzlich willkommen zu unserem WTU-Podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred Johannes Neudorfer und Rosa Ferrante-Banera und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschsein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres WTU-Podcasts. Hallihallo. Wir haben heute einen Gast bei uns in unserem Podcast.
Ja, das hat sich so spontan
ergeben. Das hat sich jetzt ganz spontan aus einer Schnapsidee heraus, aber ohne Schnaps, sondern wir haben
mit
Eis.
Mit Eis, ja.
Wir haben Eis in Schuss. Ich bin jetzt nach dem Unterricht in Lübeck nach Hause gefahren worden und dann haben wir spontan überlegt, essen wir noch schnell ein Eis. Dann habe ich gesagt, Mist, wir müssen jetzt noch unbedingt einen Podcast aufnehmen und wir wissen nicht, welches Thema? Hast du eine Idee? Und jetzt ist einfach aus einer spontanen Idee daraus entstanden, weißt du was, frag du doch einfach selber die Fragen. Wir haben Martin hier heute bei uns zu Gast. Das ist ein Lübecker Schüler, der auch auf Lanzarote, Neuseeland gerade Gruppen aufbaut. Hallo, ja, Martin.
Hallo, sitzt durchgeschwitzt nach einem intensiven Unterricht hier mit am Tisch.
Ja. Genau. Und das nehmen wir zusammen einen Podcast auf.
Ja. Ja. Und manchmal sind die spontanen Ideen einfach die besten. Und zwar das Thema heißt Wahrnehmung und Wirklichkeit. Spannendes Thema. Jetzt halte ich mich einfach ein bisschen zurück und Martin kann alle Fragen stellen.
Ich halte mich auch ein bisschen zurück.
Nee. Ja. Irgendeiner muss sie ja beantworten.
Die Frage ist ja einfach erst einmal, was ist Wahrnehmung, was ist Wirklichkeit, beziehungsweise was unterscheiden wir oder wie unterscheiden wir das?
Ja, gibt es überhaupt eine Wirklichkeit, die wir alle zusammen teilen? Natürlich, die meisten Menschen würden sagen, ja, natürlich leben wir alle der gleichen Wirklichkeit. Und das würde ich halt so mal nicht annehmen. Ich denke, dass wir gewisse Teile unserer Wirklichkeit natürlich teilen, weil sie sich überschneiden. Und gewisse andere Sachen können ganz anders sein. Wir würden es dann vielleicht empfinden oder sonst irgendwas nennen. Worauf baut sich denn unsere Wirklichkeit auf? Wir gehen immer davon aus, dass wir alle Menschen sind, dass wir alle genau das Gleiche wahrnehmen, dass wir das Gleiche denken, das Gleiche empfinden. Ist aber schlichtweg nicht so. Wenn man ein Beispiel nimmt, nehmen wir gerne die Musik, nehmen wir ein Klavier. Wenn ein Musiker ein Pianistenklavier anschaut, wird er dabei ganz andere Sachen empfinden, ganz andere Sachen wahrnehmen, als einer, der darin vielleicht nur ein Möbelstück sieht. Es ist für ihn nicht die gleiche Wirklichkeit. Es ist nicht ein Teil seiner wirklichen Wahrnehmung. Für ihn ist es nur ein Objekt im Raum und sonst gar nichts.
Oder Musik an sich, ne?
Musik an sich, ja.
Das nimmt ein Nicht-Musiker anders wahr. Für ihn hat das eine andere Wirklichkeit als ein Musiker oder ein Pianist.
Oder nehmen wir unser WTU Wing Chun. Wenn einer, der vielleicht normales Fitnesstraining mal das anschaut, dann sieht er irgendeine eigenartige Form von körperlicher Bewegung. Was anderes wird er nicht wahrnehmen.
Ja.
Was wird er wirklich machen, wird ihm fremd sein. Er wird gewisse Sachen für absolut sinnlos und schwachsinnig empfinden, weil er wird sie aus seiner Wahrnehmung heraus beurteilen und an der Sache vorbeigehen.
Aber dann müsste es ja sowas geben wie eine kollektive Wahrnehmung oder Wirklichkeit. Wenn ich jetzt hier die Brille auf dem Tisch lege, dann werden wir alle sie wahrnehmen. Die ist mal da.
Nehmen wir halt mal so an, dass sie so da ist, ja? Ist ganz klar, wir teilen eine kollektive Wahrnehmung. Wir erlernen ja eine Welt wahrzunehmen. Wir werden ja hineinsozialisiert. Babys, pures Potenzial, was ein Baby sieht, können wir leider nicht mehr nachvollziehen, weil kaum einer von uns daran eine Erinnerung hat. Es wird hinein erzogen, ihm wird beigebracht, wie er die Welt wahrzunehmen hat. Und das erlernt er auch. So, je besser er sozialisiert wird, dann wächst immer mehr die Welt hinein. Da ergeben sich dann schon großartige Unterschiede. Weil dann sind wir sehr abhängig davon, aus welchem Elternhaus kommen wir, was bringen uns die über die Welt bei oder nicht. Hier beginnen große Unterschiede sich aufzutun, wie Menschen diese Welt, diese kollektive Welt verstehen und wahrnehmen und interpretieren. Das ist überhaupt nicht mehr gleich. Daraus entsteht ja dann, warum gewisse Menschen mit dieser Welt viel besser umgehen, andere schlechter umgehen, andere mehr Hilfe suchen, andere weniger Hilfe brauchen. Und das entsteht daraus, weil sie das nicht gelernt haben. Das heißt nicht, dass die Welt so ist, sondern die kollektive Übereinkunft ist so. Und je mehr man an dieser kollektiven Übereinkunft teilnimmt, desto besser kann man mit denen jonglieren. Wie das alte Motto sagt, sei in der Welt, aber nicht von der Welt. In der Welt sein heißt, diese momentane kollektive Beschreibung zu durchschauen und zu erkennen und sie benutzen zu lernen. Die ist in permanenter Veränderung, die ist nie gleich, die war vor 100 Jahren anders, wie sie heute ist, und sie wird in 50 Jahren ganz anders sein, wie sie heute ist. Und das muss man lernen. Dahinter gibt's aber noch eine persönliche Welt, oder sollte es geben für viele Menschen. Ja, es gibt oft Zeiten in der menschlichen Kultur, wo das Kollektiv so stark auf die menschliche Wahrnehmung zugreift, dass sie alle Menschen mehr oder weniger eine Welt vorzuschreiben beginnt, wie es zu sein hat. Dann beginnt das Kollektiv Überhand zu nehmen. Aber wie, was wahrgenommen wird, das erlernen wir. Das ist nicht eine Sache, dass wir da rausschauen und wenn wir jetzt hier einen Alien kriegen würden und den setzen wir hier hin, dass der genau das wahrnehmen würde, was wir wahrnehmen. Das schließe ich mal aus.
Ja, da gibt es ja dieses berühmte Bild, dass die Ureinwohner Kolumbus nicht erkannt haben, weil sie nicht sehen konnten. Das heißt, viele sagen ja so, ach, das glaube ich erst, wenn ich sehe. Mhm. Aber wenn ich das so jetzt verfolge, heißt es ja, es ist genau andersrum. Ja. Wir sehen nur das, was wir glauben oder gelernt haben, wahrzunehmen.
Mhm. Was wir überhaupt, und wenn überhaupt keine Beschreibung dafür vorhanden ist, dann kann man fast davon ausgehen, dass wir es gar nicht wahrnehmen würden. So wie es wir, eigentlich ist unsere Wahrnehmung Filter. Es ist ein Filter, dass etwas eine Oberfläche herausfiltert aus dem, was alles vorhanden ist. Wir wären ja gar nicht in der Lage, es wäre auch unsinnig, dass wir Dinge wahrnehmen, die wir momentan nicht in unsere Wahrnehmung integrieren können oder die für uns auch keinen Sinn ergibt in diesem Zusammenhang. Sondern wir müssen ja das, mit dem wir wahrnehmen, dann ja auch zurechtkommen.
Und was ist denn nun der Unterschied zwischen Wirklichkeit und Wahrheit?
Wahrheit ist eine sehr relative Sache. Wahrheit ist relativ aus einem gewissen Grund, weil die Wahrheit an sich für uns Menschen wird es überhaupt nicht geben, weil wir uns immer nur annähern können. Wir können unser Verständnis erhöhen und dann mit mehr Einsicht in sowas wie, nehmen wir es mal, einen großen Wurf oder einen großen Plan kriegen. Wir leben praktisch in unserem Bewusstsein in vier Dimensionen, obwohl die Beschreibung eher dreidimensional ist als vierdimensional. Die vierte Dimensional nehmen wir dadurch, weil das bezeichnen wir als das Leben. Das ist eigentlich die Zeit, aber ich nenne es nicht gern die Zeit, sondern es ist das Leben. Es ist der Prozess des Lebens. Der ist uns gar nicht mehr so bewusst. Denn beginnen die meisten Menschen dadurch zu erfassen, indem sie eine Zeitplanung haben, indem sie Strategien fahren. So beginnen sie die vierte Dimension zu integrieren, indem sie die vierte Dimension greifbar für sich machen. Die meisten Menschen leben in drei Dimensionen. Sie leben in einer Welt der Objekte. Sie sind Objekte im Raum. So. Mit der vierten Dimension werden wir zum Prozess in der Zeit. Ganz eine andere Geschichte. So. Nehmen wir mal an, es gibt 11 Dimensionen. So. Und wir leben davon, die meisten in drei und die vierte wird so halb als integriert und dann wollen wir groß über Wahrheit reden. Das ist eine sehr vermessene Annahme. Dazu haben wir zu wenig Kapazität und dazu haben wir zu wenig Verständnis über uns selber. Wir können also nur immer das erweitern, was uns momentan möglich ist und den nächsten Schritt gehen. Solange, da gibt's dann Leute, wenn wir von Zeit reden, sie brauchen keine Planung, sie sind spontan. Aber mit dem Spontan hat das nichts zu tun. Das ist willkürlich und zerrissen und nicht spontan. Sondern sie müssen mal lernen, ihr Leben zu nutzen. Das hat nichts mit Spontanität zu tun, dass man es nicht nutzt. So, irgendwann brauche ich schon einen Plan, wo möchte ich mit meinem Leben hin, was möchte ich daraus machen, was möchte ich nicht daraus machen. Früher hat es sowas gegeben wie die Religionen. So, das hat den Menschen einen kleinen Lebensplan gegeben. Ob der richtig war oder nicht, darüber brauchen wir jetzt nicht reden, sondern sie hat eine Idee für ihr Leben. Den heutigen Menschen fällt eine Idee für ihr Leben. Sie erkennen nicht, dass ihr Leben vielleicht als Ganzheit etwas sein könnte oder sowieso etwas ist. Das nehmen sie nicht mehr wahr. Sie nehmen also nicht ihren Lebenskörper wahr. Sie nehmen also nicht die vierte Dimension in ihrem Leben wahr. Sie sehen sich nur als Körper im Raum. Das ist ihre Wahrnehmung und das ist ihre Wirklichkeit. So ist ihre Wirklichkeit. Das heißt aber nicht, dass das die Wirklichkeit ist, wie es sein sollte. Denn wenn wir nur Objekte im Raum sind, ja, dann beginnen wir uns auch so zu definieren, dann beginnen wir auch eine Welt zu bauen, die uns so behandelt. Und das Problem haben wir ja zu einem Teil. Dann werden wir verwaltet, weil Dinge verwaltet man. Lebewesen verwaltet man aber nicht, Lebewesen hegt man und entfaltet man aufgrund ihrer Potenziale.
Das war jetzt ein weiter Ausflug zu einer einfachen Frage. Ja. Wenn ich nochmal zurück den Bogen etwas zurückspannen darf. Mal ganz pragmatisch, da ist ein Verkehrsunfall und der eine sagt, du hast die Ampel nicht gesehen, die war rot, und der andere sagt, das stimmt gar nicht, die war grün. Und dann kommt jetzt jemand her und sagt, was ist denn die Wahrheit? Dann ist der Begriff Wahrheit hier offensichtlich fehlerplatzig.
Nein, das ist fehlerplatzig, eine Interpretation. Das ist sehr subjektiv, das ist dieser Prozess der Zeugenschaft oder etwas. Das ist das Problematische daran, wenn ich hier rede und hier 10 Menschen sitzen und man dann die 10 Menschen fragen würde, was hat der Typ da jetzt gesagt, werden die nicht darüber reden, was ich jetzt hier gesagt habe, sondern was dort bei ihm angekommen ist. Was dort aber im Gehirn angekommen ist, ist alle Filter durchlaufen, die dieser Mensch hat. Und die Filter dieser Menschen sind ganz unterschiedlich. Vielleicht hat er eine andere politische Anschauung, vielleicht hat er andere Religion, er kommt aus einer anderen Familie, er hat andere Eigenheiten, er hat andere Prägungen. Und all das macht aus dem etwas ganz anderes. Vielleicht ist etwas durch all diese Filter durchgegangen, was ein kleiner Keim ist, was aus dem ein bisschen eine neue Erkenntnis wachsen kann. Aber jeder wird eine andere Geschichte erzählen. Und das ist das Problem beim Unfall. Beim Unfall ist die Frage, wann hat er hingeschaut? Was hat er überhaupt gesehen? Das ist das kritische Radar. Das ist nicht wirklich als Realität so ganz glasklar festzumachen.
Da kommt jetzt der nächste Begriff, Realität. Mhm. Das ist ja kein Synonym für Wirklichkeit.
Realität ist für mich nicht, dass jetzt etwas unabänderlich, das genau die Wahrheit ist, aber Realität heißt, dass es im Augenblick für mich verifizierbar ist. Das heißt, dass es keine suggestive Einbildung ist und dass es keine Fantasterei ist. Wenn man Leuten so gern zuhört, wenn sie über Spiritualität reden oder wenn sie über Politik reden oder wenn sie über Religion reden, dann sollten sie sich ein bisschen mehr in die Realität hineinbegeben. Weil sonst beginnen sie sich in einer Welt zu bewegen, die ich Fantasterei nenne. So, das heißt nicht, dass man nicht jetzt über das Normale hinausgehen soll, aber man soll sich nicht in Fantastereien verlieren. Sonst beginnt man sich Sachen einzureden, die gar nicht vorhanden sind für den Menschen. Sondern Realität heißt, dass die Dinge für mich verifizierbar bleiben, dass ich wirklich weiß, dass es im Moment für mich hier so handhabbar ist. Ich nehme das Beispiel einer Kampfkunst. Wir so gerne vom Qi geredet. Und dann sieht man, was sie da machen. Mit Qi hat das nicht das Geringste zu tun, was die meisten da aufführen. Sondern es ist in letzter Konsequenz einfach Suggestion oder noch viel schlimmer einfach nur normale Physik, nämlich Newtonsche Physik. Nämlich Geometrie, Körpergeometrie und Kräfte. So. Aber sie bemühen irgendwelche Sachen und das ist für mich keine Realität, sondern das ist Fantasterei. Und viele, viele andere Leute beginnen darauf hereinzufallen, weil sie auch sich in so einer Welt bewegen. Das heißt nicht, dass es nicht Qi gibt. Natürlich gibt es Qi. Aber nicht in diesem Zusammenhang. Weil in diesem Zusammenhang ist es gar nicht notwendig, irgend Qi zu bemühen.
Ich habe jetzt mal zwei Fragen.
Ja, was war die zweite?
Nee, ich habe jetzt zwei Fragen. Wenn ich meine Wahrnehmung erweitere, komme ich dann der Wirklichkeit näher? Also ist es notwendig, die Wahrnehmung zu erweitern, um der Wirklichkeit näher zu kommen?
Es ist natürlich notwendig, die Wahrnehmung zu erweitern. Das heißt aber erst nicht, dass man willkürliche Sachen macht, um seine Wahrnehmung zu erweitern. Das ist, nimm eine Pflanze. Man könnte sagen, man gibt einen Samen in die Erde, an der richtigen Stelle natürlich, wo Sonne und das ist, und dann beginnt dieser Samen seine Wahrnehmung zu entfalten und wird zu einer Pflanze, die aus der Erde hervorwächst. Und es wächst immer weiter in die Zeit und in den Raum hinein und beginnt seine Wahrnehmung immer stärker zu entfalten. Das ist sein Wachstum. Und das Gleiche gilt für den Menschen. Seine Wahrnehmung beginnt sich auf eine natürliche Weise zu entfalten, wenn er sich selber ins Gleichgewicht bringt, wenn er, wie wir es in unserer philosophischen Hintergrund von drei Zentren reden, wenn er die entwickelt, wenn er sie vernetzt, wenn er also mit seinem Körper zuerst mal in der richtigen Weise umgehen lernt und mal die Komplexität auszureizen beginnt, dann beginnt die Wahrnehmung sich dadurch bereits zu erweitern. Wenn er das im immer weiteren Sinn macht und es für ihn Sinn ergibt, weil er da das auch funktionell anwendet. Alles, was aus dir herauswächst, hat eine Funktion. Es ist nicht einfach nur so da, dass du dich damit schmückst. So. Dann beginnt sich deine Wahrnehmung immer mehr zu erweitern. Die werden Dinge bewusst. Ist ja bei jedem, sollte bei jedem Menschen so sein. Plötzlich werden die Dinge im Leben bewusst, die dir vorher nie bewusst sind. Deine Wahrnehmung hat sich erweitert. Nicht dein Denken hat sich erweitert, sondern deine Wirklichkeit hat sich verändert. Aus dem Grund beginnst du plötzlich in einer Situation etwas zu erkennen, was du früher nie erkannt hast. Irgendwann gehst du in eine Situation rein und du siehst einen Menschen und du weißt, was mit ihm nicht stimmt. Und du weißt es in diesem Moment. Vorher hast du es nicht gewusst, vorher bist du auf ihn reingefahren. Deine Wahrnehmung hat sich erweitert. Irgendwann gehst du in die Situation rein und erkennst für dich eine Chance, etwas zu machen, etwas in Bewegung zu bringen. Hast du vorher nie erkannt, in diesem Moment. Deine Wahrnehmung hat sich erweitert. Du und so beginnt es sich zu erweitern und ist auf eine ganz, ganz, ganz natürliche Weise, ohne dass hier mit der Holzhammer Türen eingeschlagen werden, was ja viele Menschen tun. Sie machen aus dem, was sie wahrnehmen und was ihnen möglich ist, woran sie arbeiten, machen sie nichts und haben von das da rein, was sie alles haben möchten und tun könnten. Und dann wollen sie Telepathie und Hellsehen und dieses und jenes. Und dann glauben sie, dass mit könnten sie umgehen und ihr Leben wird damit leichter werden. Wie soll das funktionieren? Dass sie etwas wahrnehmen, was für ihr Leben überhaupt keinen Bezug hat und ihre Aufmerksamkeit und ihre Energie abgelenkt ist, was soll das im Leben bringen? Dass sie Gedanken anderer Menschen lesen können, damit müssten sie fertig werden, was soll das für einen Sinn ergeben? Sie werden nicht mal mit ihrem eigenen inneren Dialog fertig, nicht mal den können sie abstellen und zur Ruhe bringen und würden gerne die inneren Dialoge der anderen Menschen auch noch hören.
Das ist mal eine interessante Sache. Ja. Dieser innere Dialog, den zur Ruhe zu bringen, geht das überhaupt?
Das geht schon, aber nicht auf die Art. Es ist eine, der innere Dialog ist ja das, was die Weltbeschreibung so festmacht. Wir erzählen uns dauernd, wie die Welt ist. Wir reden dauernd mit uns selbst, um die Welt so aufrechtzuerhalten, wie wir sie gerne haben, ohne dass uns vielleicht bewusst ist, dass wir sie gerne haben. Vielleicht mögen wir die Welt gar nicht. Vielleicht sagen wir wollen sie ändern in Wirklichkeit, beginnen wir sie dauernd zu beschreiben. Wir reden dauernd mit uns selber. Wir reden dauernd und erklären uns, wie diese Welt ist. Das ist der innere Dialog. Das abzustellen ist unabdingbar. Nicht dauernd abzustellen, aber unter Kontrolle zu kriegen. Solange man das nicht unter Kontrolle hat, ist ja alles andere relativ sinnlos.
Und in dem Moment, wo der innere Dialog läuft, hat man ja keinen direkten Zugang zur Wirklichkeit in dem Moment, weil man ist ja beschäftigt und abgelenkt.
Du beschreibst gerade die Wirklichkeit, die du haben willst. Es ist ja so, wir hören, ist das große Problem, reden wir mit Menschen. Wir hören ihnen in Wirklichkeit nicht zu, sondern wir erzählen uns selber, was sie gerade sagen. Wenn wir jemanden hören, sitzen die meisten Menschen nicht da und hören, sondern ihr innerer Dialog, erklärt ihnen gerade, was sie hören.
Da ist quasi nochmal so eine Art Übersetzer oder Vermittler.
Das ist ein Übersetzer in den meisten Menschen drin. Das ist das große Problem. Ja? Und oft wird dieser Übersetzer sogar laut. Das sind dann die Leute, die neben dir stehen und erklären, was du sagst. Und das erlebt man öfter, als man denkt. Und dann denkst du, was hat der Typ jetzt gehört und was beginnt der anderen Menschen zu erzählen, was ich gesagt habe?
Dann sollten wir uns freuen, wenn er laut geworden ist.
Also für die Annäherung an die Wirklichkeit muss ich einerseits Impulse bekommen und an den drei Zentren arbeiten und gleichzeitig aber auch Konditionierung auflösen, weil die schränken ja meine Wahrnehmung ein.
Du musst einem Prozess unterworfen sein, wo das ganz natürlich passiert. So selber, so ich gehe jetzt los, meine Konditionierung auflösen, das funktioniert nicht. So ich gehe jetzt los, meinen inneren Dialog einstellen, das funktioniert so nicht. Das sind Konstrukte, die nicht funktionieren. Da sind wir sehr abhängig davon, dass wir in Lernsituationen hineinkommen, wo das möglich ist. Wie immer, wenn Nehmen wir, wenn wir etwas Normales lernen oder so, hängt es natürlich auch davon ab, wem wir begegnen und welche Materialien wir kriegen, was wir daraus herausholen können. Man kann nicht unter jedem Umstand, an jedem Ort alles machen. Das ist nicht möglich.
Wenn man diesen inneren Dialog anhalten möchte, dann muss ja trotzdem dann irgendwas passieren. Man fällt ja nicht in eine Leere. Und vor allen Dingen, wo ist die Motivation? Warum soll ich das tun? Um der Wirklichkeit näher zu kommen? Geht ja auch wieder nicht, weil das ist ja meine.
Nein. Da hast du es eigentlich Kern der Sache berührt. Wer will da was?
Ja.
Das Ego möchte den Dialog anhalten. Nein, das Ego kann den Dialog nicht anhalten. Das führt ihn ja.
Ja.
Das Ego ist ja eigentlich ein Hilfskonstrukt für etwas anderes, was nicht aktiv ist. Man kann es als das wirkliche Ich bezeichnen. Das nächste ist wieder, wenn Menschen von Denken reden, dann meinen sie das mentale, das intellektuelle Denken und sie halten das für das ganze Denken. Nein, dieses mentale Denken ist nur ein Werkzeug des Denkens und ist ein ganz kleiner Bereich. Nur die meisten Leute bewegen sich permanent in diesem Bereich und viele Leute davon nicht mal sehr ausgefeilt in diesem Bereich. So, das ist ein Werkzeug des Denkens. Aber es ist nicht das Denken. Und wenn man den inneren Dialog anhält, dann beginnt man, die Beschreibung nicht weiter aufrechtzuerhalten. Und dann kriegt man vielleicht eine kleine Chance, einen Blick ein bisschen weiter hinter die Beschreibung zu werfen zu können. Nicht auf eine sogenannte Wirklichkeit. Nein, dazu sind wir ja nicht in der Lage. Deshalb sind wir, nur weil wir den inneren Dialog anhalten, sind wir nicht plötzlich in der Lage, die ganze Komplexität des Universums zu verstehen. Da brauchen wir noch ein paar andere Sachen dazu. Aber wir würden vielleicht die Konstruktion unseres Gefängnisses erkennen. Und das wäre schon eine große Hilfe.
Das ist ja so umgekehrt, wenn wir da wieder zurückkommen. Wenn ich die Lüge erkenne, heißt es noch lange nicht, dass ich die Wahrheit erfasse. Oder ich muss auch die Wahrheit gar nicht erfassen, um die Lüge zu erkennen.
Nein.
Aber ist es denn so ähnlich, dass ich sage, ich kriege eine Idee davon, dass das, was ich wahrnehme, so etwas wie eine Lüge ist?
Lüge, ich würde es gar nicht so sehr als Lüge bezeichnen. Es ist eine Beschränktheit. Lüge ist für mich eine Beschränktheit. Mir wird die Beschränktheit von allem, was erkennbar ist, bewusster. Das relativiert sich. Und dass wir in einem endlosen Prozess uns an einem gewissen Punkt befinden und dass dieser Punkt sich nicht bewegt, ist unsere eigene Schuld. Wir sind Reisende, die eine Reise unterbrochen haben.
Es kommt wieder die nächste Frage.
Ich denke, dass das ist, was die Menschen, wir leben in einer hochinteressanten Zeit, vielleicht interessantesten Zeit, die es je gegeben hat. Wir erleben enormen Druck, um unsere Reise fortzusetzen, weil Notwendigkeit danach ist. Und natürlich alle Gegentendenzen, die unbedingt die Reise unterbinden wollen, nicht aus schlechten Absichten, sondern aus Angst, aus etwas zu verlieren, aus Menschen wollen immer was festhalten, Menschen lieben die Veränderung nicht besonders, auch wenn sie sagen, dass sie sie lieben, eigentlich lieben sie die Bestätigung, aber nicht die Veränderung. Und wenn sie was verändern wollen, dann soll die anderen sich dorthin verändern, wo sie schon sind. Also sie bestätigen, das verstehen sie dann in der Regel unter bester Veränderung.
War das noch eine zweite Frage? Ja. Das ist mir aber auch die Luft von.
Nee, das war sie. Die habe ich doch schon gestellt, oder?
Ja.
Oder wurde sie schon beantwortet?
Beantwortet oder noch gar nichts. Wir haben drüber geredet. Ja.
Gibt einen schönen Satz, ich bin nur wirklich, wenn ich bin. Das ist dann,
ist
man dann der Wirklichkeit denn näher.
So, das ist, da muss man jetzt dann definieren, was versteht man unter ich bin. Das heißt, unter ich bin, da ist ein wirkliches Ich gemeint. Was ist ein wirkliches Ich? Das wäre das, was entsteht, wenn dein Denkzentrum, dein Gefühlszentrum, dein Bewegungszentrum hochentwickelt und untereinander vernetzt ist, dann entsteht sowas wie ein wirkliches Ich. Um es anders zu beschreiben, ein wirkliches Ich ist nicht ein Wahrnehmender. Die meisten Menschen sind Wahrnehmende. Natürlich haben wir alle unsere Sinne und wir schauen in diese Welt mit unseren Sinnen und dann nehmen wir was wahr. Ja, das Duale, das teilen wir Menschen, das teilen wir. Wir nehmen etwas wahr über unsere Sinne. Dass da drinnen jemand ist, der den Wahrnehmenden wahrnimmt, ist schon nimmer so häufig. Und dass das ein permanenter Zustand ist, ist schon, das wäre ein außergewöhnliches Ereignis. Denn machen wir mal ein Experiment, wenn sich jeder hinsetzt und mal sich selber wahrnimmt, wie er jetzt hier sitzt und wahrnimmt. Wie lange kann er diesen Zustand aufrechterhalten?
Dass man sich von außen beobachtet.
Nein, nicht von oder von innen, ist egal. Dass du mit einem Punkt dich selber bei dem, was du tust, beobachtest. Du wirst erst wieder draufkommen, dass du es nicht mehr getan hast, wenn du wieder auf diesen Punkt irgendwann zurückkehrst, in einer Minute, in einer Stunde oder sonst was. Das nennt man Halbschlaf. Du bist also wieder eingeschlafen. Weil das natürlich enorme Aufmerksamkeit, enorme Energie, enorme Kraft und Konzentration erfordert und der Mensch das in dem Ausmaß noch nicht angesammelt hat. Aber gleichzeitig war das eine gute Übung, weil dann hast du für 10 Sekunden oder für 15 Sekunden Aufmerksamkeitsenergie angesammelt, die sich zusammensammelt. Und je mehr du solche Momente zusammenkriegst, desto stärker wird das. Und eigentlich nennt man diesen Zustand Wachsein. Also nicht wahrnehmen. Wenn ich mich ins Kino reinsetze und schaue den Film an und dann ist eine Stunde vorbei, dann habe ich wahrgenommen. Dann hat dieser Punkt nicht existiert. Wenn ich jeden Tag 10 Stunden vorm Fernseher sitze, dann bin ich im Halbschlaf. Dann habe ich kein Bewusstsein, dann ist die Zeit weg. Wenn wir an die letzte Woche denken, werden die meisten Leute Probleme haben, 2 Stunden aus dieser letzten Woche wirklich beschreiben zu können, was sie getan haben. Ja, weil da war niemand. Sie haben wahrgenommen eine Woche lang, ja, aber da war niemand, der wahrgenommen hat. Wenn uns etwas Schlimmes passiert, dann sind wir in diesem wachen Zustand meist. Aus dem Grund haben wir da auch gute Erinnerungen daran. Wenn uns ein Unfall passiert, da werden wir das ganze Leben uns daran erinnern. Weil da haben wir diesen Punkt gehabt. Wenn wir enormes Glück haben oder etwas ganz Schönes passiert, das Gleiche. Aber dann haben wir diesen Punkt und das werden wir auch nie vergessen. Darum werden wir uns erinnern. Wenn wir denkwürdige Ereignisse in unserem Leben aus gewöhnlichen Grund, die werden wir nie vergessen. Wieso? Da waren wir wach. Und aus dem Grund passieren sie uns auch, damit wir wenigstens ein kleines Beispiel für Wachheit haben, an das wir uns erinnern könnten.
Ist denn in so einem Moment die Aufmerksamkeit höher oder die Filter eingedämmt oder wie auch immer? Weil das kennen wir alle zu besonderen Ereignissen.
Kann man auf verschiedene Art beschreiben. Ist ein Schicksalsschlag oder ein Unfall, ja, dann wirkt eine Kraft ein, die dich ein bisschen verschiebt, die dir einen Fußtritt gibt, so mit all den Folgen, die das hat. Passiert dir was Schönes, dann gibst du vielleicht aus Bereitschaft etwas auf, was du krampfhaft festhältst und du bewegst dich ein bisschen. Aus dem Grund passiert es. Den Zustand halten kannst du natürlich nicht, weil da musst du konsequent Aufmerksamkeitsmomente ansammeln in dieser Richtung.
Und dann, also nochmal zur Frage zurückzukommen, ich bin nur wirklich, wenn ich bin, dann ist dieses wirkliche Ich entwickelt, wenn man diesen Beobachter oder diesen Punkt permanent aufrechterhalten kann.
Bin nicht permanent, aber wenn er mehr oder weniger, wenn es wichtig wird, die Handlung übernimmt. Das ist eigentlich der Herrscher in deinem Haus. So. Nicht permanent, dazu wirst du nicht die Energie haben, dazu wirst du nicht die Kraft haben, aber dass er dort, wo es wichtig wird, dass du ihn zulässt, dass er das Handeln übernimmt. Weil er ja aus einer höheren, aus einer Perspektive mehr es betrachtet. Er ist nicht in die Sache nur involviert, er ist auch darüber.
Und dann hat man ein wirkliches Ich und einen wirklichen Willen.
Und das ist das Nächste. Dieses wirkliche Ich kann einen wirklichen Willen erwerben. So. Das normale Ego erwirbt keinen wirklichen Willen.
Also es hätte das Potenzial dazu, wie du immer so schön sagst.
Das Ego hat nicht mal das Potenzial dazu. Das wirkliche Ich ist das Instrument, um den Willen zu stärken.
Und das führt auch keinen inneren Dialog. Das kann richtig denken. kennen oder in dem Zustand.
Das ist nicht hundertprozentig. Das wirkliche Ich ist es nicht, dass es keinen inneren Dialog mehr führt. Es ist ja nicht permanent. Es muss ja nicht permanent sein. Es muss nur dann sein, ein Mensch darf sich auch mal zerstreuen, ist überhaupt nicht die Frage, aber hat er da die Kontrolle drüber? Kann er das bewusst steuern oder nicht? Auch ein wirkliches Ich geht ins Kino. So. Mhm. Und schaut sich einen Film an.
Das heißt, mit der Streuung würdest du jetzt sagen, wenn ich sage, ich nehme mir am Tag meinetwegen eine halbe Stunde, da blätter ich mal ein bisschen im Internet rum oder guck mir Dinge an, lass die Gedanken rauschen, dass ich einfach bewusst sage, so, jetzt ist für mich eine halbe Stunde. Ist das denn Entspannung, was auch immer, also wo man sich in der Streuung befindet?
Der Mensch braucht auch Zerstreuung. Wichtig ist, seine Zerstreuung darf ihn nicht davon abhalten, dass er etwas, was notwendig ist zu tun, nicht tut.
Heißt das Ausrede?
Das ist natürlich dann die Ausrede. Und es darf natürlich nicht sein, dass das zu große Ausmaße annimmt. Wenn ein Mensch zu sehr eine Tendenz zu zerstreuen hat, dann hat er eine Flucht aus seinem Leben, dann hat er eine Flucht aus der Verantwortung hinaus.
Ja, das ist ja spontan. Das ist ein richtig toller Podcast entstanden. Ja. Eine richtig tolle Folge. Bisschen länger als sonst.
Weitschweifend
über das Thema hinaus.
Weitschweifend über das Thema hinaus.
Ich glaube, das kann man 5 bis 10 Stunden machen, weil es kommt immer wieder eine neue Frage. Ja. Ne? Und die nächste Frage. Und sobald eine beantwortet ist, sind wieder 5 neue Fragen da.
Ja, und dann, es geht da auch nicht um Antworten, es geht um Impulse, dass man vielleicht etwas aus einer anderen Richtung ein bisschen zu überlegen beginnt. Mhm. Dass vielleicht das, was wir für uns halten, was wir Wirklichkeit halten, nicht so fest ist. Dass das, was wir für uns halten, nicht so fest ist, dass das vielleicht eher loszulassen ist, mal wirklich zu hinterfragen, was denke ich, was ich bin und wieso denke ich das denn eigentlich? Wieso ist mir das so wichtig? Oder was denke ich, was für Eigenschaften ich habe und stimmt das eigentlich wirklich? Wieso soll das so sein? Oder weshalb, wenn ich etwas denke, sage, das mag ich so gerne und das andere mag ich gar nicht. Wieso ist das so? Mhm. Es gibt ja Menschen, für sie ist es genau andersherum.
Hast du noch eine Frage?
Nein, aber ich glaube, ich habe ein schönes abschließendes Beispiel, was jeder schon mal gehabt hat. Nehmen wir mal an, man ist in einer Gruppe und bespricht irgendein Thema und jemand kommt auf die Idee und sagt, das können wir ganz einfach lösen, wir benutzen das Werkzeug, ich nenne es jetzt mal XYZ. Mhm. Alle gehen aus dem Raum und ich selber habe dieses Werkzeug, noch nie was davon gehört. Mhm. Bin mir ziemlich sicher. Und nächsten Tag sehe ich es an der Litfaßsäule, ich blätter eine Zeitschrift auf, da sehe ich die Anzeige, ich höre ein Radio mit meinem Beitrag über XY. Dann hast du das Gefühl, die ganze Welt redet drüber. Mhm. Das heißt ja offensichtlich, dass durch eine gerichtete Aufmerksamkeit sich die Wahrnehmung, / Wahrheit, verändert hat. Mhm. Und offensichtlich muss das dann ja wohl auch vorher schon da gewesen sein. Das kann ja kein Zufall gewesen sein in dem Sinne.
Aber es war für dich nicht von Bedeutung. Aus dem Grund ist es. Filter? Hast du es nicht wahrgenommen? Es ist da gewesen, aber du hast es nicht wahrgenommen. Wenn du die Denkmechanismen von Menschen kennst und dann könntest du dich im Umfeld zu bewegen beginnen, ohne dass es dich wahrnimmt. Hört sich jetzt blöd an, aber ist einfach so. Wenn du seine Wohnung kennst und seine Routine in der Wohnung, könntest du dich neben ihm in dieser Wohnung bewegen und er wird dich nicht wahrnehmen. So. Weil du dich außerhalb seiner Routine bewegst. Passiert uns allen ja sowieso, wenn wir aus Versehen mal etwas, zum Beispiel einen Schlüssel, irgendwo schnell hinlegen, wo wir sonst nicht hinlegen. Wir suchen ewig.
Oder eine Waffentasche, ne?
Wir suchen ewig.
Ja.
Wir kommen nicht mal auf die Idee, dass er dort liegen könnte.
Ja, aber wenn wir ihn dann gefunden haben, dann können wir uns daran erinnern, wie ich ihn dahin gelegt habe.
Richtig, genau.
Das heißt, es muss doch alles verfügbar sein, dass du darauf zugreifen
kannst. Nein, aber weil wir in der Regel uns in Routinen bewegen und Routinen sind automatische Muster, da ist kein Bewusstsein, da ist niemand.
Mhm. Im Halbschlaf.
Ja. Hoffentlich passiert mir das jetzt nicht gleich, wenn ich zum Auto gehe, weil dann ist es abgeschleppt worden.
Solange du das Auto noch findest, gibt ja auch Leute, die dann irgendwo im Altkreuz das Auto irgendwo parken, wo sie es nie parken und dann das gestohlen melden.
Das wird bei den Versicherungen öfter vorkommen.
Glaube ich auch, ja.
Und ist das Eis aber langsam weg, ne?
Ja.
Ja, das ist jetzt eine schöne Folge. Daraus entstanden, aus einer spontanen Idee heraus.
Gut.
Dann vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, okay. Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, ich sag wieder tschüss.
Tschüss.